Die Presse.
Sie hören, was wichtig ist am 5. Juni. Ich bin Anna Wallner und hier geht es heute um ein Interview mit einem Star, das für Aufregung sorgt. Die Rede ist von Clint Eastwood, von der Journalistin Elisabeth Sereda und der österreichischen Zeitung Kurier. Ja, und wer die Sache nicht so genau verfolgt hat, ein Recap. Der Kurier hat am Wochenende ein Gespräch mit Eastwood zu seinem 95er am 31. Juli gedruckt und verfasst hat es Elisabeth Sereda. Die Nachrichtenagentur Reuters hat dann einige Auszüge aus diesem Gespräch ins Englische übersetzt und so sind Passagen in Hollywood-Branchenmedien, aber auch beim Schauspieler selbst gelandet. Und Clint Eastwood hat daraufhin das gesamte Interview als frei erfunden bezeichnet. Seither wird das hin und her in nationalen wie internationalen Medien hinauf und hinunter berichtet.
Here's the story for a few days now. An interview has been making headlines where the legendary actor was slamming the state of Hollywood. Speaking of nostalgia and things coming back, for all the remakes and franchise movies that are happening, the interview being credited to the Austrian newspaper Courier, but there's just one problem. The Oscar winner says the interview, all of it, is everything about it is fake.
Sogar die New York Times und der britische Guardian haben dazu etwas gebracht. Ja, und die Journalistin Sereda, die übrigens als freie Journalistin auch für den ORF und die Krone tätig ist und war, verteidigt ihre Arbeit und wehrt sich vor allem gegen Vorwürfe des Kurier. Sie habe die Zitate für das aktuelle Interview aus mehreren ihrer Interviews mit Eastwood zusammengetragen und so eine Art Best-of-Interview daraus gemacht, das sei durchaus üblich. Gar nicht so üblich findet das die ebenso erfahrene deutsche Filmjournalistin Mariam Shakaki, die seit mehr als 15 Jahren auch der Presseinterviews anbietet und für viele andere deutschsprachige Medienmarken arbeitet. Sie sagt im Interview mit mir aber auch:
Ich fürchte, es ist etwas zu hoch gehängt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Elisabeth Sereda in der Branche wirklich immer ein wohlgeachteter Name war. Ich habe sie selbst auf Festivals gesehen und so weiter und so weiter. Ich habe sie um 8 Uhr früh in Pressevorführungen gesehen und weiß, dass das eine Journalistin ist, die sich bemüht. Diesen Tom Kummer hatte ich nie gesehen.
Ja, Sie hören schon, ich habe Mariam Shakaki in Hamburg erreicht und um ihre Einschätzung der ganzen Sache gebeten. Wobei wir weniger über den ganz konkreten Fall Eastwood, Sereda, Kurier reden, als über die Praxis von Star-Interviews und die Verantwortung von Medien im Umgang damit. Hören Sie sich das an. Liebe Mariam Shakaki, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich erreiche dich in Hamburg und ich habe mir angeschaut Namen wie Adam Driver, Sean Penn, Tilda Swinton, Kate Winslets Tochter Mia Threapleton erst kürzlich. Das sind einige der Stars, die du schon interviewt hast. Du schreibst auch seit 2009, 2010 circa für uns in der Presse, vor allem in der Presse am Sonntag. Sag uns mal, wie viele Interviews mit Stars und Promis du so, sagen wir mal, in einem Jahr machst.
In einem Jahr würde ich schätzen, also 150, 100, so um den Dreh. Früher waren es noch mehr.
Okay, ja. Und wie viele davon hast du ganz exklusiv und allein one-on-one bekommen?
Also wir gehen mal von 100 aus, dann kann man die Prozentzahl besser bestimmen. Wie viel davon, oh Gott, ich erzähle das nie, weil es kann auch durchaus mal sein, dass ich ein One-on-One habe, was schlecht ist, wo der andere schlecht drauf ist, dass ich dann gar nicht zähle. Aber sagen wir so, One-on-Ones, ich würde sagen 40-50%.
Ach schon, okay, weil ich hätte gedacht, das ist geringer, diese Anzahl, weil man weiß ja, dass in der Filmbranche, vor allem in der internationalen, in der US-Filmbranche, es üblich ist, diese sogenannten Roundtables zu veranstalten. Wie läuft denn so ein Interview mit einem Superstar?
Also Roundtables sind gar nichts Verwerfliches, sondern völlig legitim. Jetzt, wir stellen uns mal vor, man hat Jodie Foster oder Jodie Foster kommt nach Wien oder Berlin und macht letztendlich Werbung für einen Film. Wenn jetzt jeder einzelne Filmjournalist nur, der gerne mit Jodie Foster sprechen würde, sich einreihen würde und jeder mit ihr 20, 30 Minuten sprechen wollte, dann wird die Arme über Wochen nicht wegkommen. Das ist natürlich nicht machbar. Also, jetzt gerade im großen internationalen Kontext auch von Festivals, wo ich meist agiere, ist es so, dass man aus Platzspargründen sagt, wir machen einen, sagen wir Tisch, Roundtable, und wenn wir schon gezwungen sind, eben ein paar Leute zusammenzusetzen, machen wir das aller United Nations. Da ist dann einer aus Italien, einer aus Deutschland, einer aus Frankreich und vielleicht einer aus Tadschikistan dabei. Das ist so ein Zweck der Sache. Und wir sind dann so eine Art Schicksalsgemeinschaft, ziehen alle an demselben Strang, versuchen ein gutes Gespräch trotzdem mit dem Staat zu machen und können alle die Aussagen des anderen verwenden, weil wir auch alle, sagen wir, dieselbe Zeit darauf verwenden.
Aber um ganz kurz zu unterbrechen, es sind mehrere Journalisten, Journalistinnen am Tisch, aber im Bestfall nicht aus dem gleichen Land oder gleichen Sprachraum. Dennoch ist das Interview nicht exklusiv.
Es kommt drauf an, wie man, also eigentlich muss man Exklusivität definieren. Exklusivität, und darüber verständige ich mich zum Beispiel immer mit meinen Kunden, heißt für mich, dass der eine es zum Beispiel jetzt im Fall von Die Presse Österreich exklusiv bekommt. Und das heißt dann auch, dass in meiner Gruppe niemand aus Österreich sitzt. Selber Sprachraum stimmt schon nicht. Also da wird gerade versucht, die Sprachräume auch auseinanderzuhalten, denn im englischen Sprachraum, der ist nun mal sehr, sehr groß, da ist es was anderes und da muss Australien und UK und so weiter nach Möglichkeit auch genau aufgetrennt sein, weil man schafft es sonst nicht, das alles unter einen Hut zu bringen.
Okay, aber die Frage, an die sich ja auch der Fall Elisabeth Zereda-Kurier aufhängt, ist ja auch die Frage, ob diese Art, wie Interviews entstehen, mit mehreren Journalisten am Tisch, dann korrekt ausgezeichnet werden in den Medien. Wie siehst denn du das?
Sagen wir so, ich bin eigentlich niemand, der jetzt die Roundtables verteufelt, weil es wirklich eine effektive, realistische Möglichkeit ist, zu arbeiten. Manchmal ist ein Roundtable, ein guter Roundtable, besser und ertragsreicher als ein schlechtes Einzel. Also ein Einzel zu haben, ist kein Qualitätsmerkmal.
Was ist denn ein Qualitätsmerkmal?
Ein wirklich sehr gutes, kohärentes Gespräch, bei dem man sich ein Bild machen kann seines Gesprächspartners. Also ein Einzel zu haben, ist immer so eine Art Auszeichnung. Das wird auch gemacht, wenn man eine besonders hohe Auflage hat. Mhm. So, jetzt zur Kennzeichnung. Ja, im Prinzip ist es so, dass man es genauer kennzeichnen könnte. Ist es ein Roundtable oder ein Einzel? Das ist Geschmackssache. Ich selbst gehe so vor, dass ich dem Redakteur und der Redaktion gegenüber maximal transparent bin. Also ich sag nicht, dass es sich um ein Einzelinterview handelt, wenn es keins war. Mhm. Wie das dann in der Redaktion gekennzeichnet wird, ist Sache der Redaktion. Meine Aufgabe ist, einen Redakteur ja reinen Wein einzuschenken. Wobei ich es eben auch gar nicht als großen Nachteil sehe, wenn man nur ein Roundtable hat. Weil ich bin zum Beispiel jemand, der in Roundtables sehr aktiv ist. Ich stelle meistens die Eröffnungsfrage. Ich bestimme so ein bisschen das Tempo, den Tenor des Gespräches, was mir auch nicht übel genommen wird von den Kollegen. Also ich weiß, dass ich schon einem Roundtable auch meinen Stempel aufdrücke. Roundtable heißt nicht, dass man am Tisch sitzt und schweigt. Und die anderen die Arbeit machen lässt. Ganz überhaupt nicht.
Allerdings, glaube ich, ist schon doch bekannt oder auch üblich, dass die Abschrift eines Roundtable-Interviews dann den Auslandsjournalisten zum Beispiel, in dem Fall jetzt vor allem in Hollywood, als Abschrift zur Verfügung gestellt wird. Und die sind dann frei zur Verwendung.
Nein. Aha. Das ist etwas, was es früher nur bei der Hollywood Foreign Press Association, HFPA, gab. Da war es so, dass man, glaube ich, es war für uns immer der Traum, die Traumvorstellung, dass es da eine Sekretärin gab, die wirklich die Achtung, und es waren nicht mal Roundtables bei, meistenteils bei der HFPA, sondern Pressekonferenzen. Das ist ja nochmal die dritte Art und Weise, über die wir sprechen, oder der dritte Modus. So. Und da gab es eine Pressekonferenz, die wurde transkribiert und die wurde offenbar, ich bin da nicht drin, wurde es den Journalisten zur Verfügung gestellt. Das war in der Zeit, als es noch keine Transkriptions-Apps gab, eine immense Erleichterung.
Es ist jetzt, muss man ganz kurz zur Aufklärung auch sagen, Elisabeth Zereda war ja auch Teil der Hollywood Foreign Press Association sehr lange. Also sie hat natürlich auch diese Praxis dann sicherlich genützt. Ich will jetzt aber genau darauf auch noch konkret hin. In dem konkreten Fall geht es ja jetzt auch darum, dass Elisabeth Zereda offenbar für den Artikel rund um Clint Eastwoods Geburt Geburtstag aus mehreren Interviews, die sie wohl selbst erlebt hat oder wo sie dabei war, einen neuen Artikel verfasst hat. So ist also der Eindruck entstanden, es ist ein ganz frisches Interview, das aus Anlass des Geburtstags jetzt entstanden ist, und dem war nicht so. Da frage ich mich jetzt oder frage ich dich jetzt konkret, ist sowas, das jetzt dann von Sereda selbst genannt wurde, Best-of-Interview, üblich? Also, dass man aus vielen verschiedenen Interviews ein neues zusammenzimmert?
Also, ich kenne Elisabeth Sereda übrigens jetzt nicht sehr nah, aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie wirklich eine sehr, sehr, sehr seriöse Kollegin ist. Ich finde, wenn man jetzt sowas macht wie ein Geburtstagsbeitrag und sich daraus aus mehreren Interviews bedienen muss, weil man vielleicht ja auch die Langfristigkeit einer Karriere darstellen muss, dass man dann unbedingt einen Fließtext machen muss. Unbedingt. Und nicht ein großes Gemisch aus mehreren Faktoren und das dann als Interview kennzeichnet. Das wäre jetzt nicht meine Art, sagen wir so. Jetzt sage ich aber mal ein Gegenargument oder nenne ich ein Gegenargument. Stell dir vor, ich spreche Adam Driver. Und soll ich ihn jetzt beim jedem Mal irgendwas sehr Offensichtliches fragen? Ja, frage ich jetzt jedes Mal, ob er, ich weiß es nicht, sagen wir mal, man würde sich jetzt auf House of Gucci beziehen oder so. Ich kann nicht in jedem Interview theoretisch wieder sagen, und wie geht's ihrer Ehe, ihren Kindern, ihrem Rennwagen, ihrem, George Clooney hat zum Beispiel eine Zeit lang immer herzlich, oder hat es immer als Beispiel hergezogen, sein übliches Thema war sein Hausschwein, Max. Ja, da kann ich nicht in jedem Interview, wenn er damals alle 3 Monate angetanzt kam für einen neuen Film oder eine Serie, nicht jedes Mal nach dem Hausschwein Max fragen. Das fragst du einmal, das ist lustig. Und wenn es in dem nächsten Kontext passt, dann versuchst du das auch irgendwie einzuarbeiten. Das finde ich zum Beispiel nicht.
Ja, aber was mache ich, wenn das Hausschwein in der Zwischenzeit gestorben ist und der Mensch plötzlich eine Hausschweinallergie hat und die Geschichte ist einfach auch gar nicht mehr aktuell?
Nein, Hausschwein war insofern ein schlechtes Beispiel. Ich will nur sagen, etwas, was so Common Sense ist, wo man Bescheid weiß, wo man aber jedes Mal eigentlich das erwähnen will. Bei dem Hausschwein haben wir uns tatsächlich mit sehr großem Spaß jedes Mal nach dem Hausschwein erkundigt und das wurde auch aktualisiert und er sagte selbst, nein, er ist noch einmal kein Prosciutto geworden. Man fragt schon besser nach, um Gottes Willen.
Ja klar, weil Dinge können sich ja ändern. Aber daher noch einmal konkret die Frage, ist diese Art von Best-of-Interview üblich?
Nein, ich würde es nicht machen. Bei mir gehört das nicht zu meiner täglichen Praxis, einen großen Cocktail zu machen aus allen Interviews, die ich schon gemacht habe.
Okay, das heißt aber, hat Elisabeth Sereda da möglicherweise, obwohl sie lange in der Branche ist, nicht ganz fein gearbeitet oder nicht?
Ich fälle ungern Urteile, weil ich wirklich gerade in dieser Branche merke, wie differenziert man vorgehen muss. Oftmals werden einem Sachen unterstellt, die nicht stimmen, so stimmen, oder echauffiert man sich über eine Praxis, von der man nicht genau weiß, warum sie zustande gekommen ist. Da bin ich mit Verlaub sehr vorsichtig und möchte sehr gerecht sein. Ich kann von mir nur ausgehen, wenn ich ein Bild zeichnen möchte eines Menschen, was sich über eine gewisse Zeitspanne meiner Interviews zieht, dann wähle ich dafür eine andere Form und kein Q&A, kein Frage-Antwort-Text. Beim Frage-Antwort-Text ist ja gerade der Witz daran, zu übertragen, wie sich der Mensch äußert, wie er antwortet, wie er sich sprachlich, welche Sprache er sich zunutze macht, um eine Frage zu beantworten. Ich finde, es geht um die Begegnung und ich finde es auch durchaus legitim und gerade auch eben mit der Presse haben wir das zum Beispiel vereinbart, dass man sagt Roundtable. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Es ist eine Begegnung. Es ist so, dass ganz wenige Leute überhaupt so weit kommen, wo man stärker differenzieren muss, ist zwischen Begegnung, Auge in Auge schauen, ob jetzt Roundtable oder Einzel, und einer Pressekonferenz. So, und das ist für mich der große Unterschied.
Übrigens ein kleiner Einschub in eigener Sache passt hier herein und muss vielleicht auch sein. Wir in der Presse haben uns die ganze Sache nämlich zum Anlass genommen, unsere eigene Vorgehensweise mit solchen Star-Interviews, die wir eben von freien Journalistinnen wie Mariam Shakaki regelmäßig angeboten bekommen und dann auch drucken, besser abzuklopfen. Wir wollen es also für unsere Leserinnen und Leser in Zukunft transparenter kennzeichnen, wie, wo und wann ein Interview mit, sagen wir, Mr. Superstar X oder Miss Superstar Y zustande gekommen ist. Und da komme ich jetzt zum Schluss auch noch zum Medium. Wie siehst du denn da die Rolle des Mediums und die Arbeit, die auch die Redaktion in Wien jetzt in dem konkreten Fall oder bei dir in Hamburg, Berlin oder sonst wo oder Zürich, wo für all die Outlets, für die du schreibst? Da ist jetzt ein bisschen so der Eindruck entstanden, im konkreten Fall sagt die Redaktion, also sie putzt sich nicht ab, aber sie sagt schon ein bisschen, wir haben da vertraut, Frau Sereda hat so viel Erfahrung gehabt schon so lange und sie hat das einfach geliefert, wir haben das einfach gedruckt. Ist das in Ordnung oder...
Nein, da ist es, da macht man sich's natürlich auch sehr, sehr einfach. Wie gesagt, es gibt in diesem Metier, was hochkompliziert und komplex geworden ist, durch diverse Schrauben in dieser Industrie. Es ist eine Industrie. Es geht um einen Verkauf, den jedenfalls, ja. Und wir bewegen uns sicherlich in einer Grauzone. Ja, um diese Grauzone auch ein bisschen zu differenzieren, fände ich es total in Ordnung und sogar wünschenswert, wenn man, um auf die Antwort nochmal einzugehen, bei Roundtable auch schreibt Roundtable. Mir ist es selbst mal zugegangen, das fällt mir gerade ein, da könnte man umgekehrt auch Leute für verantwortlich machen. Wenn ich einem Redakteur sage, das ist ein Roundtable und er dann behauptet, das ist ein Exklusivinterview oder sonst was darunter schreibt, dann sage ich, Moment, das stimmt aber nicht. Dann ist es aber meistens schon gedruckt. Also ich kann nur maximale Transparenz anbieten. Ich muss aber auch vertrauen können, dass die von dem Medium weitergetragen wird. Und das ist oftmals gar nicht mal im Sinne des Mediums. Noch ein Beispiel aus den USA. Also ich mache diesen Beruf seit 25 Jahren. Ich weiß, wie diese Interviews zustande kommen. Es ist überhaupt nicht romantisch. Das ist in einem Hotelzimmer. Da kommt ein Tross vorweg und so weiter. Man hat wochenlang für sich vorher abgestimmt wegen Uhrzeit und so weiter und so weiter. Man sitzt da zu einem oder mehreren in einem Hotelzimmer. Wenn man mal amerikanische Texte liest, dann ist es wundersamerweise immer so, dass Julia Roberts sich in einem Café mit jemandem trifft, Gott, und einen ganz lockeren Burger, wo ich mir mal sag, Moment, wie kann denn das sein, dass irgendein amerikanischer Journalist anscheinend immer mit ihr zu Hause in ihrem Kleiderschrank rumwühlt und unser eins, in Klammern die Weltpresse, der Rest, sich immer in einem sterilen Hotelzimmer trifft.
Ja, aber was ist die Antwort darauf? Ist es fake oder ist es wirklich der bessere Zugang der amerikanischen Journalisten?
Ach, besserer Zugang, das glaube ich nicht. Wie gesagt, solange ich im Kleiderschrank nicht dabei bin oder beim Kaffee, sage ich nicht, was richtig ist und was, ob es gestimmt hat oder nicht. Mir ist es noch nicht passiert, dass ich mich, na ganz selten, vielleicht 0,1%, dass ich mich mit Leuten in einem Café getroffen habe. Auf jeden Fall nicht mit Julia Roberts.
Aber dann ist trotzdem die Frage, warum das dann die Stars, also wenn wir jetzt mal annehmen, nicht du, sondern ich, weil du möchtest das nicht annehmen, aber ich nehme es an, das wäre jetzt wirklich irgendwie geschönt und nicht richtig so, frage ich mich, warum das dann nicht öfter zu Skandalen führt, dass sich Stars dann aufregen und sagen, aber hey, da war ich doch überhaupt nie, warum wird das dargestellt? Und das ist jetzt im Fall Sereda übrigens nach Tom Kummer vor ungefähr 25 Jahren, wo das ja auch Riesenthema war, damals die, wie ihr selbst zugegeben habt, wirklich gefakten Interviews mit unter anderem Pamela Anderson, wo das dann irgendwann aufgeflogen ist, weil irgendwann dann eben doch auch eine Agentur merkt oder so wie in dem Fall halt Reuters dann das Interview übernimmt von Kurier und das dann irgendwie zu Clint Eastwood zurückkommt.
Es kann niemand davon ausgehen, dass, also lieber Kurier, du musst jetzt ganz tapfer sein, dass Clint Eastwood irgendeinen Schimmer davon hat, was da abgeht, dass Clint Eastwood sich bewusst ist, spricht er gerade mit der Presse, mit dem Kurier, mit der Kronenzeitung oder sonst irgendwas. No way. Es gibt Publicists, die im Vorfeld das Terrain sondieren, aber auch oftmals nach haarsträubenden Kriterien ausgehen. Und ja, auch Presseagenturen sitzen häufig in denselben Interviews, für mich ist der Überbegriff Interview, wie man selbst. Ich passe zum Beispiel darauf auf, dass ich nicht mit der DPA an einem Roundtable sitze, wenn ich denn schon ein Roundtable habe. Weil wenn das über Agentur geht, was soll ich denn dann noch? Ich versuche auch meinen Kunden was möglichst Gutes zu liefern. Dann macht das natürlich keinen Sinn, wenn ich auf der einen Seite eine Massenproduktion habe und auf der anderen Seite ich einen Maßanzug verkaufen will.
Zum Schluss würde ich noch gern wissen, wir haben vorher, wie wir beide vor dem Interviewstart geredet haben, hast du festgestellt, Österreich kocht. Das Thema regt anscheinend auf. Du bist jetzt sozusagen einen Layer weiter draußen, nämlich in Deutschland, blickst da hinauf, kriegst das aber mit. Wie würdest du denn sagen, wie nimmt das die Branche jetzt auch außerhalb des kleinen Marktes Österreich auf? Ist das wirklich eine wichtige Sache oder ist das ein bisschen zu hoch gehängt?
Ich fürchte, es ist etwas zu hoch gehängt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Elisabeth Sereda in der Branche wirklich immer ein wohlgeachteter Name war. Ich habe sie selbst auf Festivals gesehen und so weiter und so weiter. Ich habe sie um 8 Uhr früh in Pressevorführungen gesehen und weiß, dass das eine Journalistin ist, die sich bemüht. Diesen Tom Kummer hatte ich nie gesehen. Da darf man sich definitiv anders wundern. Genauso wie bei den Trank-Interviews mit den Hollywood-Stars. Insofern, der österreichische Markt kocht. Ja, ich habe heute allein 3 Anfragen gekriegt von unterschiedlichen Medien, die einen verunsichert, wie ich denn vorgehe und so weiter und so weiter. In Deutschland wird es nicht wahrgenommen. Ich denke, dass Österreich deswegen kocht, wirklich, weil es jetzt einmal eine österreichische Journalistin ist. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass es in 2-3 Tagen vergessen ist. Freuen wir uns lieber über, ich weiß es nicht, Erfolge in der Hirnchirurgie. Wie irgendjemand mal sagte, das ist trotzdem hier Unterhaltung. Was immer Clint Eastwood gesagt hat, da ist es ja zumindest verbürgt. Er hat es gesagt. Er hat es irgendwann gesagt. Nein, ich finde es auch nicht richtig, das zu vermischen. Ich würde mich da definitiv für eine Trennung aussprechen oder für eine Lösung über ein Porträt. Die gibt es ja immer. Aber hey, alles gut. Letztendlich ging es auch Clint Eastwood darum, Kinotickets zu verkaufen und um nichts anderes.
Ja, das mag sein. Ich will nur doch noch hinten nachschicken. Trotzdem ist, glaube ich, eher die Frage der Vertrauenskrise des Journalismus hier eine, die wichtig ist. Tragen wir dazu bei, dass da draußen Menschen immer weniger uns glauben und vertrauen, habe ich eh auch zwischendurch schon gesagt. Und deswegen ist es nicht ganz so vom Tisch zu wischen.
Was die Leute da draußen nicht sehen, ist eben auch, wie viel Arbeit hinter einem Text, neutral gesagt, steckt. Und die möchten die auch gar nicht sehen. Die möchten nicht wissen, ob ich 25 Stunden an einem Text sitze oder wie viel Arbeit es mir gemacht hat, überhaupt den Zugang zu jemandem zu bekommen. Wenn so schnell verurteilt wird oder der Finger auf jemanden gezeigt wird, dann möchte ich aber auch eine Bühne dafür haben, für die Sachen, die vielleicht keinen interessieren, wo ich sage, mein Gott, ich habe jetzt 6 Stunden daran gearbeitet, mit Scarlett Johansson zu sprechen. Und mir wird nicht mal mehr abgesagt. Ich finde, nach 30 Jahren Erfahrung im Journalismus, Journalismus macht den Journalisten so viel mehr Arbeit, als irgendein Leser oder Hörer es sich vorzustellen vermag. Es ist so viel schlechter bezahlt, als sich jeder vorzustellen vermag. Nein, wir sind echt, gerade unter den Filmjournalisten sind wir Menschen, die mit großer Passion und einem irrsinnigen Zeitaufwand ein Feld beackern, das dann auch noch abgetan wird als Unterhaltung. Es ist meist sehr viel mehr. Es ist wirklich eine Kommunikation über die Welt. Und wir versuchen das nach bestem Wissen und Gehwissen.
Apropos Unterhaltung, da fällt vielleicht noch ein Aspekt hinein, dass natürlich auch das Internet, Social Media dazu beigetragen hat, dass diese Interviews, die vor 20, 30 Jahren noch wirklich was sehr Exklusives und Tolles waren mit Stars, heute schon weniger spannend teilweise erscheinen, weil entweder der Star selber, sich Stichwort jetzt, weiß ich nicht, Reese Witherspoon oder you name them, ja, manche sind ja da sehr outspoken, haben einen sehr gut gepflegten Social Media Account, das heißt, die sind da irgendwie eh ständig präsent. Und das andere, das würde ich jetzt ganz zum Schluss noch wissen, sind dann aber auch die Social Media Produktionen. Was mir auffällt, ist, dass zum Beispiel sehr wahrscheinlich noch gut ausgestattete Redaktionen wie eine Vanity Fair derzeit ganz setzen auf so, gibt es sicher einen Begriff, den du wüsstest, ich weiß ihn nicht, ich sage jetzt ein Wort, das mir einfällt, so Cast-Interviews, also alle Mitglieder des Casts von White Lotus oder gestern habe ich gesehen von Sex and the City, aka And Just Like That, werden eingeladen in ein sehr schönes Studio-Setting und dann werden ihnen Fragen gestellt und so weiter. Ich muss zugeben, ich falle voll drauf rein. Ich finde es großartig. Alle sind geschminkt, alles ist sehr hochglanzig. Aber es ist natürlich null kritische Geschichte dahinter. Es ist reine PR. Aber das macht natürlich euch Konkurrenz, ne?
Ja, ganz klar. Das sind so richtige Setups. Das sind auch scripted Interviews. Oftmals, wenn die Zeit knapp ist, dann sagt man den Stars, was sie zu sagen haben. Und sie nehmen sich wahnsinnig lange Zeit, um zu erzählen, wie viel Spaß sie nicht ganz an einem Set haben. Und ja, es ist für einen Star mittlerweile auch bequemer, irgendwie einen 10-sekündigen Spot oder Video zu drehen, wie er sich für einen Red Carpet fertig macht oder den Reißverschluss hochzieht, da bekommt er vielleicht gleich 3 Millionen Klicks für. Wenn ich für eine kleine oder große Publikation da sitze und kritische Fragen stelle, ist das sicherlich unbequemer. Und unterm Strich gibt es weniger Klicks. Wir sind halt noch keine Klickpersonen. Da wird halt, man muss schauen, je nach Film, wen möchte man ansprechen, welche Zielgruppe. Aber Fakt ist, dass nur Social Media und nur Reißverschluss hochziehen kein Filmjournalismus sind und auch das Interesse an Filmen mehr und mehr verkommen lassen. Letztendlich wird da nur genährt die Lust auf mehr Sensationalismus und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz.
Ja, das war Was wichtig ist vom 5. Juni und jetzt habe ich noch einen Hinweis. Meine Kollegin Rosa Schmidt-Viertaler aus dem Feuilleton der Presse hat auch Kurier-Chefredakteur Martin Gebhardt erreicht. Der hat einerseits klargestellt, dass der Kurier Elisabeth Zerreda nicht verklagen wird, aber ihr ein anwaltliches Schreiben zugestellt hat. Was da genau drinnen steht, lesen Sie in ihrer Geschichte. Außerdem sagt der Kurier, man prüfe weitere Texte von Elisabeth Zerreda. Die Links zur Recherche meiner Kollegin und auch zu Ihrem Kommentar zur ganzen Sache finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Clemens Patek und zwar zufälligerweise mit einem Interview und zwar mit einem, vielleicht noch nicht einem Star, aber einem upcoming Star aus Österreich. Mehr verrate ich aber noch nicht. Da müssen Sie schon zuhören. Machen Sie es gut und auf bald.